my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Alle play, Rata. Fokus Südwest.
Hallo und willkommen bei Fokus Südwest in der Ausgabe vom 22. Mai 2016. Am Mikrofon sind Ralf Snorawa und Aline Kinzi. Im ersten Beitrag hören Sie heute in einem Interview mit dem Crailsheimer Oberbürgermeister Rudolf Michel von der nötigen Modernisierung am Crailsheimer Bahnhof. Der zweite Beitrag informiert Sie in einem Interview mit Jeanette von Wolf, Studienberaterin an der Universität Stuttgart, über die Auswirkungen von Stress und Zukunftsangst bei Studierenden. Doch zunächst einmal die Nachrichten. Stuttgart. Nachdem die Minister und Staatssekretäre der neuen grün-schwarzen Landesregierung feststehen, sollen nun die politischen Beamten ernannt werden. Zu den Spitzenbeamten, die die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung bilden, gehören auch die Regierungspräsidenten. Zum Ende des Monats Mai sollen die 4 Präsidien in Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen und Freiburg vergeben werden und gleich mehrere davon neu. Zwar kann die Freiburgerin Bärbel Schäfer sicher sein, ihren Posten zu behalten, in den anderen 3 Städten sieht die Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann hingegen einen Wechsel vor. Favorit für die Nachfolge des Stuttgarter Regierungspräsidenten Johannes Schmalzel, FDP, ist der Grünen-Politiker und bisherige Amtschef des Ministeriums für ländlichen Raum, Wolfgang Reimer. Die CDU hat vor, das Tübinger Regierungspräsidium zu übernehmen, in dem derzeit noch der Sozialdemokrat Jörg Schmidt an oberster Stelle steht. Ob auch die Karlsruher Regierungspräsidentin Nicolette Kressel, SPD, ihren Schreibtisch abgeben muss, gilt noch als offen. Bereits 2012 wollte die damals grün-rote Landesregierung ein Jahr nach dem Regierungswechsel die Präsidien neu besetzen. Landräte und Bürgermeister machten sich jedoch für die bestehenden Regierungspräsidenten stark. Die damals in der Opposition agierende CDU kritisierte, dass es grün-rot lediglich um die Parteibücher ginge. Heute scheint CDU-Landeschef Thomas Strobel nichts mehr gegen einen Wechsel in den Regierungspräsidien einzuwenden zu haben.
Stuttgart-Crailsheim. Zweisprachige und auf Kunst spezialisierte Gymnasien haben noch Plätze frei, ganz im Gegensatz zu anderen Schulen in Stuttgart. Das liegt vor allem an dem Profil einer Schule, das mittlerweile eine zentrale Rolle bei der Auswahl von Eltern spielt. Deshalb musste das Friedrich-Eugens-Gymnasium, das einen Schwerpunkt auf den G9-Zug und Naturwissenschaften anbietet, rund 50 Kindern wegen Platzmangel eine Absage erteilen. Grund dafür ist der Trend weg von G8-Gymnasien und Angeboten von Schulen, die ihren Schülern eine größere Leistung wie Zweisprachigkeit abverlangen. An Platzmangel leiden vor allem die G9-Gymnasien in Stuttgart. Im Bereich Obere Neckar-Sillenbuch herrscht eine Unterversorgung von mindestens 4 Zügen, da viele Schulklassen schon jetzt überlaufen sind und im Herbst wahrscheinlich noch Kinder aus Vorbereitungsklassen, Sitzengebliebene oder Schüler, die an Privatschulen keinen Platz gefunden haben, dazukommen werden. Auch im Crailsheimer Albert-Schweitzer-Gymnasium herrscht seit längerem Platzmangel. Im Gegensatz zu Stuttgart wollen Stadtverwaltung und Gemeinderat dort mit Hilfe einer Modernisierung der Ganztagesschule mehr Platz schaffen. Mit insgesamt rund 5 Millionen Euro und einem Zuschuss von voraussichtlich rund 60% vom Land soll die Schule saniert und neu strukturiert werden.
Stuttgart. In Kürze wollen Grüne und CDU das Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg abschaffen. Es verbietet nach 22 Uhr Alkohol in Tankstellen und Kiosken zu verkaufen. Die Grünen sehen das Verbot als Eingriff in die Entscheidungsfreiheit der Menschen. Der Handelsverband Baden-Württemberg und der Baden-Württembergische Städtetag unterstützen die neue Regierung bei ihrem Vorhaben. Während die Grünen sich dafür einsetzen, den nächtlichen Verkauf nach 22 Uhr wieder zu erlauben, will die CDU ein räumliches und zeitliches Verbot von Alkoholkonsum auf ausgewählten öffentlichen Plätzen festlegen. Für die CDU sichert das Verbot die innere Sicherheit. Großstädte wie Stuttgart fordern ein solches Verbot schon lange. Es soll jedoch nicht für Partyzentren wie die Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart gelten, sondern nur an 30 Orten in ganz Baden-Württemberg, an denen Bürger sich vom Alkoholkonsum massiv gestört fühlen. Wann die im Koalitionsvertrag stehende Abschaffung des Alkoholverkaufsverbots besprochen und verabschiedet werden soll, ist laut des Sprechers des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann noch offen.
Stuttgart-Schwäbisch Hall. Im Jahr 2016 haben 9 Menschen in Baden-Württemberg Millionenbeträge beim Lottospielen gewonnen. Der 9. ist nun ein Lottospieler aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Weil er als einziger Spieler bundesweit die richtige Zahlenreihenfolge in der Zusatzlotterie getippt hatte, erhält er die gesamte Jackpot-Summe aus dem Spiel 77 von rund 4 Millionen Euro. Der Name des Millionengewinners ist, wie die staatliche Toto-Lotto-Gesellschaft berichtet, noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr gewann im Dezember ein aus Göppingen stammender Spieler die Zusatzlotterie damals mit rund 6 Millionen Euro. Der Gewinner aus der Halle-Region hat jetzt 13 Wochen Zeit, seine Spielquittung einzulösen.
Soweit die Nachrichten, verfasst von Janina Ellinger und Aline Kinzi.
Je me faufile en filature, le long de longues files en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure, alors je passe, je fraude, je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Encore temps. Ils s'entassent tous en silence, comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Encore temps.
Am 15. November 2016 feiert der Crailsheimer Bahnhof sein 150-jähriges Bestehen. Er ist ein Knotenpunkt für 4 Bahnstrecken in der Region Schwäbisch Hall. Die obere Jagstbahn, die Intercity-Strecke von Nürnberg über Crailsheim nach Stuttgart, die Regionalbahn von Crailsheim nach Heilbronn und die Taubertalbahn befahren die 4 Gleise täglich. 2016 will die Deutsche Bahn rund 2 Milliarden Euro für die Modernisierung des Bahnverkehrs in Baden-Württemberg ausgeben. Oberbürgermeister Rudolf Michel wurde jedoch mitgeteilt, dass vor dem Jahr 2020 für den Crailsheimer Bahnhof keine Verbesserungen vorgesehen sind. Janina Ellinger hat für Focus Südwest mit dem Crailsheimer Oberbürgermeister darüber gesprochen, warum der Bahnhof Modernisierungsmaßnahmen verdient und dringend nötig hat.
Herr Michel, für alle, die den Crailsheimer Bahnhof nicht kennen, in welcher Verfassung ist der Bahnhof momentan?
Der Crailsheimer Bahnhof hat immer noch so den äußerlichen Eindruck einer Nachkriegsbaracke. Jedenfalls ist das so der Eindruck der meisten Crailsheimerinnen und Crailsheimer. Die Bahn hat netterweise inzwischen die Innenräume etwas optisch aufgebessert, nachdem wir auch den Hinweis gegeben hatten, dass vielleicht auch dunkle Balken herausgenommen werden könnten, die statisch nicht von Bedeutung sind, wird es innerlich sogar etwas freundlicher, als das vorher war. Es wird lichter. Dem ist durchaus beizupflichten, dass das einen guten Eindruck macht. Von außen allerdings ist es nach wie vor noch, sagen wir mal, ein Behelfsbau.
Warum ist es wichtig, dass der Bahnhof modernisiert wird?
Also auf der einen Seite ist es natürlich in besonderer Weise ein optischer Eindruck, der jedermann sofort ins Auge fällt, der am Bahnhof vorbeiläuft, beziehungsweise das als Abkürzung beziehungsweise als Querweg nutzt. Im Übrigen ist es natürlich das Eingangstor mit dem öffentlichen Schienenpersonennahverkehr nach Crailsheim. Und wenn dieses Eingangstor nicht schön gestaltet ist, macht das auch auf Gäste einen miserablen Eindruck.
Welche Verbesserungen sind Ihrer Meinung nach längst überfällig?
Die Verbesserungen, die insbesondere notwendig sind, ist vor allem die Herstellung der Barrierefreiheit am Bahnhof Crailsheim. Das betrifft also beileibe nicht nur das Gebäude. Das Gebäude selbst dürfte sogar barrierefrei sein, weil es keine Treppen zum Beispiel beinhaltet. Allerdings hat es auch meines Wissens keine Leitsysteme für Seh- oder Hörbehinderte. Aber insbesondere eben die Treppenanlagen, die von der Unterführung, die zum zentralen Omnibusbahnhof führen, führen natürlich dazu, dass ohne weitere Hilfe Bewegungsbeeinträchtigte keine Chance haben, auf den Bahnhof zu kommen.
Warum verdient der Crailsheimer Bahnhof Ihrer Meinung nach Modernisierungsmaßnahmen?
Der Crailsheimer Bahnhof ist ein Knotenbahnhof hier in der Region. Das ist daneben auch nach wie vor der einzige Bahnhof in der gesamten großen Region Heilbronn-Franken, der einen IC-Anschluss hat. Und er ist insofern ein besonders wichtiger Bahnhof. Nicht nur aus der Historie heraus, Crailsheim war ja schon immer ein Eisenbahnknotenpunkt, aber er ist es nach wie vor. Und wir denken, dass es notwendig ist, das auch nach außen zu dokumentieren.
Warum will die Deutsche Bahn Ihrer Meinung nach nicht in den Crailsheimer Bahnhof investieren?
Das ist eine Frage, die müsste man an die Deutsche Bahn stellen. Die Deutsche Bahn hat ja die Bahnhöfe in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und die Kategorien 3 von 7 Kategorien, das sind insbesondere die Hauptbahnhöfe kleinerer und mittelgroßer Städte, wie zum Beispiel eben auch Crailsheim mit untergebracht. Das heißt, es gibt nur noch 2 Stufen drüber, die größer sind. Und da wundert man sich dann manchmal schon, dass die Bahn bei diesen Kategorien dann nicht noch eher auch dran denkt, das zu sanieren, zumal sie wesentlich kleiner auch saniert hat. Es gibt allerdings, und das muss man einfach mal konstatieren, ein Bundesförderprogramm für Barrierefreiheit kleinerer Bahnhöfe. Das meint dann die der anderen Kategorien mit weniger als 1000 Fahrgästen. Und da kann Crailsheim nicht dran partizipieren. Das führt dann wiederum dazu, dass sie in Kleinststädten sanierte Bahnhöfe haben, während dann in Städten der Art wie Crailsheim nach wie vor das alte Geraffel herumsteht. Und das ist ausgesprochen ärgerlich.
Warum wird der Bahnhof von der Deutschen Bahn denn übergangen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Bahnhof wird wahrgenommen. Sie hat ja immerhin auch in den Innenbereich schon investiert. Ich kann einfach nur banal feststellen, aus den Antworten der Deutschen Bahn, das ist immer eine Geldfrage. Aber es ist nicht meine Aufgabe, sozusagen für die Bahn zu argumentieren, sondern ich halte es für Crailsheim für unabdingbar notwendig. Wir stellen nur einfach fest, dass es lange dauert, bis die Bahn Unterstützung leisten kann bei dem, wo sie problemlos Unterstützung leisten könnte, wie zum Beispiel der Durchstich der Bahnhofsunterführung. Wir haben eine Bahnhofsunterführung, die hört praktisch in der Mitte auf, unter den Gleisen, etwa auf Höhe des Bahnhofs. Da werden dann die Zugänge zu den meisten Gleisen ermöglicht und wir würden gerne den Durchstich auf die andere Seite, auf die Westseite durchführen, gar nicht mal auf Kosten der Bahn. Aber es ist zum Beispiel schon schwierig, dann auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite, ein Grundstück zu bekommen von der Bahn, um diese Unterführung angemessen auch durchführen zu können, weil auch dort muss natürlich dann der Zugang barrierefrei gestaltet werden. Das heißt, sie brauchen einen gewissen geschwungenen Zugang, um eben auch Fahrradfahrern, Fußgängern, Rollstuhlfahrern, Kinderwagen den Zugang zur Bahnunterführung zu ermöglichen, damit eben den Zugang auch zum Bahnhof.
Was stört Sie an der derzeitigen Situation mit der Deutschen Bahn am meisten?
Dass alles wahnsinnig lange dauert. Das ist das, was stört. Aber da bin ich beileibe nicht allein. Das stellen viele andere auch fest. Trotz guter Gespräche, die wir hatten, also sind manchmal exotisch auch die Ideen, auf die die Bahn kommt. Zum Beispiel sollte ein Bahntag, der zweite Bahntag für die Metropolregion Stuttgart, zu der wir als Randbereich gehören, in Heilbronn stattfinden. Das war erstaunlich, weil dort eben kein IC-Anschluss ist. Und damals habe ich gesagt, das wäre aber sinnhaft, das dann bei einer Stadt zu machen, wo auch ein IC-Anschluss da ist, der auch in besonderer Weise eben eine ganz wichtige Strecke nämlich beinhaltet, nämlich das ist die Verbindung Karlsruhe, Stuttgart, Nürnberg, nämlich damit unmittelbar auch die Verbindung zur Hauptstadt in Berlin. Wir haben eine besondere Interessengemeinschaft, die diese Bahnstrecke auch zu fördern versucht. Aber auch da ist es mit der Bahn sehr schwierig, in eine Zusammenarbeit zu kommen, die letztendlich produktive Entwicklungen ermöglicht. Nicht? Da gehört dann zum Beispiel auch wieder der Bundesverkehrswegeplan dazu, der einen Teil dieser Strecke, nämlich zwischen Ellwangen und Crailsheim, nach wie vor als nicht besonders wichtig ansieht. Und man muss sich vorstellen, dort wird die Strecke zum Teil einspurig nur geführt bei Goldshöfe. Das ist für eine Verbindung, die von solcher Bedeutung ist, einfach nicht tragbar. Aber wie gesagt, da kommen wir schon in ein anderes Thema, was über den Bahnhof Crailsheim allein noch hinausgeht, sondern was die Qualität der Anbindung eben anspricht.
Sie haben ja gerade erzählt, dass Sie Kosten für Modernisierungsmaßnahmen teilweise übernehmen würden. Warum kann man dann keinen Kompromiss mit der Deutschen Bahn finden?
Es geht darum, dass einfach Tätigkeiten gemacht werden müssen. Auch bei der Bahn sind ganz unterschiedliche Stellen für zuständig. Also für die Bahnhöfe sind wieder andere Gesellschaften bei der Bahn zuständig als zum Beispiel für die Immobilien auf der Westseite des Bahnhofs, die notwendig sind, um einen Durchstich der Bahnunterführung zum Beispiel zu ermöglichen.
Soweit der Crailsheimer Oberbürgermeister Rudolf Michel über die Modernisierung am Crailsheimer Bahnhof.
Mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung im Jahr 1999 verpflichteten sich 29 europäische Staaten, das Bachelor-Master-System einzuführen. Beide Studiengänge sollten es den Studierenden ermöglichen, im internationalen Wettbewerb mithalten zu können und länderübergreifend eine Arbeit mit einem nationalen Abschluss zu finden. Doch dieses Jahr scheint es, dass durch die Einführung des Bachelor-Studiengangs die Studierenden nicht entlastet wurden, sondern unter mehr Stress und Druck stehen als früher. Die Studienzeit ist verkürzt, dennoch sollen die jungen Menschen praktische Erfahrungen in Praktikas, Unistress und teilweise Nebenjobs meistern. Das führt zu Studierenden, deren Ängste vor der Zukunft und den Abschlussprüfungen verstärkt werden. Dies führt nicht selten zu gesundheitlichen Problemen, die in Depressionen enden. Dass Stress und Angst bei jungen Menschen zunimmt, sieht man auch an den ansteigenden internen universitären Hilfsangeboten wie der psychologischen und studentischen Beratung, die von immer mehr Studierenden wahrgenommen werden. Janina Ellinger hat für Focus Südwest mit der Studienberaterin der Universität Stuttgart, Jeanette von Wolf, darüber gesprochen, welche Ursachen und Auswirkungen Stress und Zukunftsängste bei Studierenden haben.
Frau von Wolf, was umfasst Ihre Tätigkeit als Studienberaterin an der Universität Stuttgart?
In der zentralen Studienberatung an der Universität Stuttgart, da beraten wir Studieninteressierte, das sind also in der Mehrzahl Schülerinnen und Schüler, und wir beraten Studierende in allen Fragen ums Studium. Wichtig zu wissen ist, dass unsere Beratung neutral ist, ergebnisoffen, dass wir vertraulich beraten. Das heißt, es gibt eine Schweigepflicht für die Beraterinnen und Berater. Ja, das Ganze gilt ebenso für die Informationen, die die Studierenden, aber auch die Studieninteressierten bei uns per Mail anfragen oder auch telefonisch.
Mit welchen Problemen kommen denn die Studenten zu Ihnen?
Also Sie fragen jetzt ausdrücklich nach einem Teil unserer Zielgruppe, nach den Studierenden. Also am Anfang vom Studium geht es vor allem darum, wie steige ich ins Studium ein, wie organisiere ich mein Studium, worauf muss ich da achten. Dann insgesamt Studierende einfach in allen Lebenslagen. Es gibt zum Beispiel Studierende mit besonderen Herausforderungen durch chronische Krankheit oder Behinderung. Dann gibt es Studierende, die während des Studiums auch ein Kind großziehen oder andere Familienpflichten haben. Es kommen Studierende in einer schwierigen Studiensituation, zum Beispiel mit der Sorge, den Prüfungsanspruch zu verlieren, mit der Frage, studiere ich überhaupt das für mich Richtige, packe ich mein Studium richtig an? Und dann gibt es auch oft einfach Schwierigkeiten, ja, bezogen auf die Entwicklungsaufgaben, die einfach in der Lebensphase anstehen. Manche müssen ihr Studium selbst finanzieren, dann ist das Thema Verhältnis zum Elternhaus manchmal bei uns in der Beratung dran. Dann überhaupt selbstständig werden, das ist ein großer Themenbereich, und dann auch so Beziehungen in der Peer Group und so weiter. Also all diese Themen haben bei uns Platz und meistens kommen, das steckt schon in Ihren Fragen drin, die Studierenden dann, wenn sie das Gefühl haben, sie haben ein Problem. Aus unserer Sicht muss das Problem noch überhaupt kein besonderes Ausmaß haben, damit man zu uns kommen kann. Man kann eigentlich mit jedem Gesprächsbedarf und mit jeder Frage in die zentrale Studienberatung kommen.
Sie haben ja gerade erzählt, also es gibt ja verschiedene Probleme, aber gibt es dann auch welche, also Studenten, die besonders Angst vor was haben?
Ich würde sagen, sehr verbreitet ist die Angst, irgendwo rauszufallen. Also zum einen die Anerkennung zu verlieren in der Peer Group oder schon gar nicht zu bekommen, dann die Angst, in der Uni nicht mithalten zu können, die Angst, später keinen Job zu bekommen, und überhaupt allgemein fällt mir auf, die Angst, irgendetwas falsch zu machen. Also manchmal ist ganz wichtig von hier zu hören, nee, es ist nicht falsch und eigentlich sind Sie auf einem guten Weg.
Hat Ihrer Meinung nach der Stress bei Studenten zugenommen in den letzten Jahren?
Ja, also diese Art von, ich würde mal schon sagen, sozialem Stress, ja, das hat zugenommen. Also diese Angst rauszufallen. Und es wird ja auch dauernd gemessen. Also Leistungen im Studium werden öfter bewertet als früher, als vor der Bologna-Reform. Dann auch in der Peer Group gibt es oft sehr hohe Erfolgsstandards. Also man will alles schaffen, man muss gut aussehen, man muss sehr beliebt sein und zwar am besten bei allen. Und ich denke, auch durch soziale Medien findet sowas statt, was man zumindest individuell als eine Dauermessung erfährt. Also wie stehe ich gerade in der Peer Group da? Und es gibt immer weniger Nischen für sowas wie Individualität, eine Individualität, die sich auch so an persönlichen Werten orientiert. Von daher würde ich sagen, ja, diese Art von Stress hat deutlich zugenommen.
Und wenn Sie jetzt Studenten beraten, die eben im letzten Semester sind, und wenn es an die Zukunft geht, vor was haben denn die Studenten am meisten Angst, wenn sie an ihre Zukunft denken?
Also, Es ist wiederum diese Angst, nicht mithalten zu können, aber die tritt gesteigert in Erscheinung. Die machen schon als Jugendliche in der Schule die Erfahrung, dass man nur mit sehr viel Anstrengung durchkommt. Und dann machen sie im Studium im nächsten Schritt die Erfahrung, auch der Anstrengungsbedarf hat sich, der hat noch zugenommen. Und das rechnen die sozusagen hoch auf die Zukunft. Um dabei zu sein, um erfolgreich zu sein, muss ich mich ja immer noch mehr anstrengen, obwohl ich es bisher mal gerade so geschafft habe, mitzuhalten. Und das wird eigentlich noch wiederholt in den gesamtgesellschaftlichen Erfahrungen, die sie machen. Also wir haben schon eine immer größere Aufspaltung zwischen denen, die erfolgreich dazugehören in der Gesellschaft und das auch symbolisch sehr deutlich zeigen, und dann denen, die eben nicht dazugehören. Und von daher so eine Angst wie, ich könnte später keinen Job bekommen, die ist eigentlich dann nur für diese Lebensphase. Ja, die typische Ausformung dieser Angst, ich könnte den Anschluss verlieren.
Und welchen Rat würden Sie den Studenten geben, die vor allem von Zukunftsängsten geplagt werden?
Also da möchte ich einfach auf unser Vorgehen zu sprechen kommen. Und wir betrachten die individuellen Sorgen und die individuellen Wünsche. Und das kann sich dann durchaus auch unterscheiden von dem, was als Standard wahrgenommen wird. Das heißt, wir hören sehr genau zu dieser einen Geschichte in der Beratung und legen nicht die Standards an. Und meistens finden wir nämlich dann auch die individuellen Lösungsressourcen. Wenn das gelingt, dann kann ein Studienproblem oder ein typisches Entwicklungsproblem, wie es in der Lebensphase einfach auftreten kann, dann kann dieses Problem, wenn es bewältigt wird, im Grunde zu so einer Resilienzerfahrung werden, die man dann auch auf spätere Herausforderungen übertragen kann. Das heißt, wir geben keinen Rat und schon gar keinen Standard- oder Pauschalrat, sondern wir schauen gemeinsam, was ist jetzt dran, wie könnte das gehen, mit welchen Unterstützungsressourcen, mit welchen eigenen Fähigkeiten, die bestimmt im Leben schon mehrfach zum Einsatz kamen, kann das bewältigt werden. Und das ist eine andere Sichtweise auf Stress und Probleme, als wenn man immer nur in den Widerstand geht gegenüber den Problemen und sich selbst noch einen Vorwurf daraus macht, dass man ein Problem hat.
Der Übergang zwischen Studienleben und Beruf ist ja auch für viele Studenten problematisch. Was ist denn der größte Druck da bei den Studenten und was ist da die größte Angst, was da eben in dieser Phase passieren kann?
Also wiederum dieses Rausfallen und etwas falsch machen. Das zeigt sich schon in den Bewerbungsanschreiben, die wir hier anschauen. Also da gehen die sehr stark nach Schema F vor und können gar nicht ihre individuellen Fähigkeiten authentisch in den Vordergrund schieben, weil sie also versuchen, alles richtig zu machen im Sinne von den Bewerbungsratgebern, die sie wahrgenommen haben. Und darin drückt sich für mich wieder genau diese Angst aus. Ich muss also spüren, wie macht man es, und dann muss ich es genauso tun. Und das gelingt dann meistens nicht so gut. Und wir sagen eigentlich immer, Berufseinstieg ist ein individuelles Projekt, in dem alles eingesetzt werden kann. Die ganze Lebenserfahrung, die man dann hat, und natürlich das Fachinhaltliche, was man im Studium erworben hat, und die ganzen Fähigkeiten, die man als Transferqualitäten bezeichnen kann, die also nicht mehr mit den Fachinhalten zu tun haben, sondern wo man aus dem Studium zum Beispiel die Fähigkeit, sehr gut analytisch zu denken, mitnehmen kann, auch in Felder, in denen man noch gar keine Sachkompetenz hat. Und ja, da können wir sehr gut ermutigen, dass aus diesem Paket sich eine wunderbar authentische Bewerbung machen lässt. Und dann ist ja das Verhältnis zu diesem nächsten Schritt, nämlich Berufseinmündung, einfach ein verwandeltes. Und diese Herangehensweise, also eine Bewerbung nach Schema F abzuschicken, die führt oft nur zu Frustrationen, die einen noch in der Angst bestätigen. Ich werde es ja gar nicht packen, in den Beruf zu gehen. Wir müssen beim Beruf sehr genau schauen, was sind die persönlichen Fähigkeiten und die persönlichen Interessen, die persönlichen Werte und Lebensziele. Und das muss im Grunde dann mit den nächsten Schritten sehr gut zusammenpassen, beziehungsweise diese Schritte müssen dazu passen.
Soweit Janett von Wolf über die Auswirkungen von Stress und Zukunftsangst bei Studierenden. Das war Fokus Südwest auf Radiostörfunk in der Ausgabe vom 22. Mai 2016. Redaktion und Moderation Ralf Snorawa, Janina Ellinger und Aline Kinzi. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge in voller Länge auf störfunk.de.